Der vor 30 Jahren verstorbene Karl Popper war ein österreichisch-britischer Philosoph, der die Wissenschaftstheorie maßgeblich durch den Falsifikationismus beeinflusste. Seine wissenschaftstheoretischen Überlegungen prägten seine gesellschaftstheoretischen und ethischen Schriften. Sein vielfältiges Schaffen in verschiedenen philosophischen Teildisziplinen kulminierte im von ihm begründeten kritischen Rationalismus. Dieser ist Gegenstand des 1983 erschienenen Essays Duldsamkeit und intellektuelle Verantwortlichkeit, indem er für einen Pluralismus der Ideen und intellektuelle Bescheidenheit plädiert, die sich in Toleranz und einer selbstkritischen Haltung im Umgang mit Fehlern und dem eigenen Wissen äußern.
Herzlich willkommen zu Safre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Links im Studio Kilian Kager.
Schönen guten Tag zusammen.
Und mir gegenüber Manuel Schäfler.
Guten Tag.
Mein Name ist Richard Rupp und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem Text von Karl Popper, Duldsamkeit und intellektuelle Verantwortlichkeit. Und Karl Popper reflektiert so ein bisschen darüber, ja, wie bin ich denn eigentlich ein verantwortungsvoller Wissenschaftler? Karl Popper, bekannt für seine Erkenntnisse in der Wissenschaftstheorie, für seine Wahrheitstheorie, die er da auch formuliert hat. Und dieser Text ist jetzt so ein bisschen eine Anwendung von diesen sehr abstrakten Theoretischen auf eine Ethik. Also was folgt denn aus diesen Überlegungen, aus diesem Wahrheitsbegriff für dann den einzelnen Wissenschaftler am Ende? Oder kann daraus was folgen? Kann ich so Vorschläge machen, wie er sich dann idealerweise verhält?
Ich glaube, die Antworten auf die Frage werden dann im Laufe der Folge jetzt diskutiert werden. Ich finde den Untertitel des Aufsatzes noch ganz schön und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz guter Einstieg. Gestohlen von Xenophanes und von Voltaire. Und er beginnt ja auch erstmal relativ früh im Aufsatz mit einer Definition von Toleranz, die er von Voltaire zitiert. Dass Toleranz die notwendige Folge der Einsicht ist, dass wir fehlbare Menschen sind. Irren ist menschlich und wir alle machen dauernd Fehler. So lasst uns denn einander unsere Torheiten verzeihen. Und das ist ihm ja auch ein ganz großes Anliegen, eine Fehlerkultur in dem Text zu etablieren.
Na gut, aber jetzt kann man sich ja erstmal fragen, warum ist denn der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin, warum brauchen die denn überhaupt sowas wie eine Ethik? Gerade die empirisch Schaffenden, also die Leute, die sich wirklich nur mit Versuchen und Studien und Experimenten beschäftigen, die, ich meine, die schauen sich ja eh nur die Welt an. Was brauchen die da noch für eine spezielle Ethik drüber? Es ist nicht so, dass man jetzt da irgendwie auf die Idee kommt, dass jetzt direkt so viel irgendwie mit Gesellschaft oder Menschen zu tun haben müssen darüber hinaus. Also naja, weil er spricht den Intellektuellen ja schon eine gewisse Rolle zu, oder Kilian?
Ja, er spricht ihnen auf jeden Fall Verantwortung zu, weil der Text ist ja Ende des 20. Jahrhunderts verfasst worden und er blickt auch so ein bisschen zurück auf das 20. Jahrhundert, in dem ja auch sehr viel an Grausamkeiten und wirklich menschenverachtenden Dingen passiert sind. Und er sagt, unter anderem sind da eben auch Intellektuelle dafür verantwortlich, also Menschen, die sich eben mit großen Ideen beschäftigen und diesen Ideen eben eine sehr große Bedeutung und einen sehr großen Wahrheitswert zumessen und sagen, das ist auf jeden Fall Wahrheit, darüber braucht nicht diskutiert werden und deswegen werde ich jetzt fanatisch folgen dieser Theorie oder dieser These, die ich aufgestellt habe und eben dieses Folgen auch von anderen einfordern. Und er sagt eben, wir haben gesehen, was in der Menschheitsgeschichte alles passiert ist aufgrund von so einem blinden Vertrauen in eigene Theorien.
Ja, oder auch wenn wir uns da an die Hannah Arendt und Totalitarismus-Folge irgendwie zurückerinnern, da war es ja dann so, dass Arendt das so dargestellt hat, dass diese totalitären Strukturen sich auch haben wissenschaftlich rechtfertigen wollen. Also sie haben explizit im Prinzip Leute gesucht, die dann ihr Gedankengut so formuliert haben, dass es nicht mehr nur nach erfundenen Lügengeschichten klingt, sondern eben sozusagen sowas wie eine erstmal augenscheinige intellektuelle Redlichkeit bekommt. Also dass man diese furchtbaren Theorien, dass man die ein bisschen erdigt.
Also ich glaube, das ist eine Dimension, dass autoritäre Regime durch einen intellektuellen Überbau fundiert und gerechtfertigt wurden. Aber ich würde auch noch die zweite Dimension ins Auge fassen, dass intellektuelle Errungenschaften großes Leid über die Menschen gebracht haben, wie zum Beispiel die Erfindung der Atombombe. Das ist ja ein durch und durch intellektuelles Konzept erstmal, das aber dann ganz drastischen Einfluss auf die Menschen in Hiroshima und Nagasaki hatte.
Ja, aber da ist ja dann die Frage, erstens muss die ja irgendwer einsetzen. Also der Einsatz der Atombombe, ist der intellektuell in dem Sinne oder ist das halt irgendwie erstmal ein politischer Akt? Und da muss man sich auch fragen, die Atombombe, die ist ja in Auftrag gegeben worden. Da gab es ja ein Bedürfnis, eine Gesellschaft, die gesagt hat, wir brauchen das. Also ob da nicht eigentlich eher das Politische vorgelagert ist. Trotzdem muss man natürlich sagen, irgendwie am Ende saßen halt da Wissenschaftler und haben gesagt, ich mache da mit und ich baue da weiter dran. Und die haben das ja alle auch in irgendeiner Form vor sich rechtfertigen müssen. Die werden sich jetzt nicht drin gesagt haben, gesagt, ich erfinde jetzt die Kernspaltung, weil meine Idee ist, möglichst vielen Menschen auf diesem Planeten zu schaden.
Nein, aber also ich glaube, Popper geht es ja eher darum zu sagen, wir haben diese augenscheinlich objektive Erkenntnis in einem wissenschaftlichen Prozess. Wir haben machen einen Fortschritt, wir entdecken etwas, wir forschen und Forschung ist objektiv. Und wenn ich dann den Eindruck gewinne, weil ich vermeintlich objektiv forsche, dass ich dann keine Ethik brauche, dann sagt Popper halt, nein, das ist falsch. Ja. Auch wenn ich objektiv forsche, habe ich eine Verantwortung und brauche ein paar Grundsätze.
Und ja, aber ich glaube, was interessant ist an dem Konzept, das Popper vorlegt, ist, dass es weniger so eine Ethik der Folgen von Wissenschaft ist, sondern schon eine der Wissenschaft vorausgehende Ethik ist, die er versucht hier zu entwerfen. Dass er sagt, selbst in dem Moment, wo ich Wissenschaftler bin und Wissenschaft betreibe und das gar nicht wirklich reflektiert habe, habe ich implizit mich schon an gewisse ethische Vorgaben gehalten oder habe mich an die zu halten, wenn das wirklich richtige und redliche Wissenschaft sein soll. Und ich glaube, er hat noch nicht so sehr im Auge, was dann die konkreten Folgen oder eben die politischen Folgen von tatsächlichen wissenschaftlichen Entdeckungen sind.
Naja, würde ich nicht behaupten, denn er öffnet ja schon am Anfang erstmal genau damit.
Ja, aber ich glaube, da geht es eben weniger um tatsächlich naturwissenschaftliche Entdeckungen, sondern eher um ja große totalitäre Ideen, wie jetzt den Nationalsozialismus oder den Kommunismus und was die für Folgen hatten.
Ja, aber die sind ja eben intellektuell begründet worden. Also es gab ja Intellektuelle, die das entweder mitgetragen haben oder sogar die Ideen, aus denen sich dann die totalitären Systeme bedient haben, erfunden haben. Also es ist ja zum Beispiel sowas wie eine Rassentheorie oder so. Das gab es ja auch schon vor dem Dritten Reich. Da gab es schon davor Leute, die gedacht haben, das wäre eine ernsthafte, sinnvolle Theorie.
Naja, er sagt, es gab immer schon Massenmorde im Namen von Theorien und er beginnt ja damit irgendwie auszuführen, wie das zunächst mal religiöse Theorien waren und das sich dann im Laufe der Geschichte dazu hin erweitert hat, dass es eben auch andere wissenschaftlich begründet, nur halt nicht mehr theologisch, sondern vielleicht auch naturwissenschaftlich oder vermeintlich naturwissenschaftlich begründete weitere Kriterien zur Verfolgung von Menschen gab, sei es dann eben Rasse oder Nationalität.
Und sein Punkt ist jetzt zu sagen, okay, und darüber muss ich dann der empirische oder die empirische Wissenschaftlerin, muss ich darüber auch bewusst werden, dass sie eben nicht in einem wertneutralen, in einem nicht normativen Luftloch ihre Wissenschaft betreibt, sondern dass sie mit dem Erzeugen dieses Wissens eben schon eine gewisse Verantwortung trägt. Ist das sein Punkt?
Ja, nicht nur die, sondern alle, die sich mit Ideen auseinandersetzen.
Ja, und dass man das eben nicht erst, wenn irgendwelche Ideen entstanden sind, dass man sich dann mit den Folgen davon auseinandersetzen muss, sondern dass man von vornherein mitdenken muss beim Entwickeln von Ideen. Erstens, was für Folgen das haben kann und zweitens, zu was man sich eigentlich verpflichten sollte, wenn man Ideen entwickelt. Sei es jetzt im empirischen oder auch in einem gesellschaftspolitischen Sinne.
Ja, und vor allem, was das für Wahrhalten einer Theorie oder einer eigenen Theorie auch impliziert. Sein Wissensbegriff ist ja streng davon geprägt, dass wir sagen, wir nähern uns einer Wahrheit, wenn dann nur an. Oder vielleicht, wenn wir eine objektive Wahrheit gefunden haben, dann wissen wir das ja auch nicht unbedingt, dass wir sie gefunden haben. Und in dem Sinne spricht er dann von Vermutungswissen, weil gesichertes Wissen würde ja der objektiven Wahrheit entsprechen, der uns wir nicht sicher sein können. Und deswegen ist Wissen immer Vermutungswissen und das für Wahrhalten von einem Wissen kann dann fatale Konsequenzen haben.
Ja, und dagegen richtet er sich ja auch in dieser Einleitung, dass er eben sagt, was wir erlebt haben, ist halt Fanatismus. Und Fanatismus kann eigentlich nur dann entstehen, wenn ich Theorien so uneingeschränkt für wahr halte, dass ich glaube, dass es sicheres Wissen ist. Und er würde sagen, eben so ein fanatisches Folgen von einer Theorie kann eigentlich gar nicht passieren, wenn ich das immer schon mitdenke, dass es ja nur eine Vermutung ist, meine Theorie. Und dass die gar nicht diesen unbedingten Wahrheitsanspruch haben kann, selbst wenn die Theorie richtig ist. Und damit kommen wir dann ja auch zu dem Voltaire-Zitat, wo er eben sagt, das Wichtigste ist auch Toleranz. Dass wir eben sagen, wir müssen uns selber Fehler eingestehen, wir müssen sagen, wir machen Fehler, andere machen Fehler und das müssen wir immer mitdenken beim Entwickeln von Ideen, beim Entwickeln von Theorien. Und das soll eben auch verhindern und selbst gegenüber und anderen gegenüber, dass es eben zu so fanatischen Folgen kommt.
Naja, also Toleranz heißt ja erstmal, aufgrund der Tatsache, dass ich weiß, dass alle Menschen ständig immer Fehler machen, muss ich erstmal zulassen, dass es ganz, ganz viele verschiedene Theorien geben kann, die erstmal alle gleichberechtigt sind. Weil ich kann mir selber nie sicher sein, dass das, was ich sage, die letzte Wahrheit ist, noch kann sich das mein Gegenüber. Deswegen muss ich andere Theorien zu meiner tolerieren. Das ist ja das der erste Schritt, den er macht. Das ist der Grund, warum dieser Toleranzbegriff irgendwie erstmal relevant wird.
Ja, also weil wir uns irren können, sollten wir uns alle anderen Theorien anhören und die kritisch diskutieren, was er seinen kritischen Pluralismus nennt. Mhm. Es ist Raum für alle Theorien, aber die werden kritisch diskutiert und dann werden die, von denen man vermutet, dass die weniger nah an der Wahrheit sind als andere, werden verstoßen oder abgestoßen.
Also Pluralismus heißt dann also erstmal, es gibt eine Vielzahl von Theorien und dieser Pluralismus ist deswegen kritisch, weil er diesen Satz aufstellt, dass wir erstmal hinterfragen müssen, also dass wir grundsätzlich alle auf einer Ebene des Hinterfragens sind und dass wir Theorien insoweit gelten lassen, also dass wir, also was ist dann das kritische Element?
Er schreibt ja auch, dass es einen Wettbewerb zwischen den Theorien geben soll und wir diskutieren diese Theorien rational und diese Theorien konkurrieren um die Wahrheit. Und daraus erwächst dann, und das ist das kritische Element, dass bessere Theorien behalten werden und bessere Theorien die schlechteren Theorien auch wieder verdrängen.
Ja, um dahin zu kommen, muss ich ja erstmal in dem Sinne Toleranz walten lassen, dass ich überhaupt erstmal andere als erstmal gleichwertig anerkenne und die zulasse zu diesem Wettstreit um die Wahrheit.
Genau. Das ist der Pluralismus, diesen Wettstreit ermöglichen und das Kritische ist, dass schlechtere Theorien durch bessere verdrängt werden.
Ja, und entscheidend ist natürlich schon, dass es in irgendeiner Form dann auch sowas wie objektive Wahrheit geben muss, wenn es ein Streben nach der Wahrheit ist oder ein Wettkampf, um der Wahrheit möglichst nahe zu kommen.
Da bringt er erst ja dann den Xenophanes ein.
Ja, das ist eigentlich sehr interessant, dass er da einen vorsokratischen Philosophen ins Spiel bringt, der irgendwie 2500 Jahre vor seiner Zeit gelebt hat, aber eben für ihn irgendwie eine sehr interessante und brauchbare Theorie entwickelt hat. Und zwar kommt dieser Xenophanes ja aus der Schule der Skeptiker, der dann auch Sokrates angehört hat und dann später auch Philosophen der Aufklärung. Und er weist aber hier auch ganz klar darauf hin, dass der Skeptiker jetzt nicht so meint, wie wir das vielleicht in der Alltagssprache verwenden, nämlich als jemand, der einfach von vornherein misstrauisch ist, oder dass skeptisch sein nicht heißt, einfach zu zweifeln, sondern dass er das im griechischen Sinne verwendet als prüfen, untersuchen oder forschen. Und da kommt, glaube ich, eben auch wieder dieses kritische Moment rein, dass halt ein skeptischer Philosoph jemand ist, der Dinge prüfen will. Und der nicht von vornherein irgendwie davon ausgeht, dass wenn ich eine Theorie aufstelle, dann glaube ich, dass das die Wahrheit ist und dann ist es auch die Wahrheit. Sondern dass er eben sagt, wir müssen uns erstmal anschauen, was ist denn überhaupt objektive Wahrheit und was hat das mit dem zu tun, was wir für objektive Wahrheit halten.
Ja gut, und das kritische Element kommt vermutlich auch darin, dass ja seine Toleranz so weit geht, dass die Toleranz praktisch keine Intoleranz toleriert.
Naja, also das kritische Element kommt erstmal darin rein, dass wir unsere menschliche Unwissenheit betonen und sagen, ja, wir wissen halt nicht, ob wir die Wahrheit gefunden haben. Deswegen ermöglichen wir eben diesen Wettbewerb, indem wir viele Theorien diskutieren und tolerieren. Und wenn dann jemand kommt und sagt, nee, diese Theorien oder Gedanken in diese Richtung verbieten wir sofort oder schließen wir aus dem Diskurs aus, dann ist das Ende der Toleranz erreicht und eine Intoleranz gegenüber Theorien, die eigentlich an dem Wettbewerb der Theorien teilhaben sollen, werden ausgeschlossen, dann ist das Ende der Toleranz erreicht und so eine Intoleranz gegenüber dem Wettbewerb der Theorien dürfen wir nicht dulden.
Ja, du darfst halt nicht sagen, es sind alle Theorien gleichberechtigt, außer diese und jene Theorien und die sind aber ausgeschlossen und von vornherein verboten. Dann würde er sagen, da würden wir genau das Projekt untergraben, dass wir versuchen, einen Pluralismus an Theorien zu ermöglichen, aus dem wir dann kritisch auswählen können.
Ja eben, weil so wie ich das verstehe, führt er ja diesen kritischen Pluralismus ein, als Gegenbegriff zu einer Form von Relativismus ein. Und in seinem Verständnis meint er ja mit Relativismus, dass es keine Wahrheit gibt, keine objektive Wahrheit in dem Sinne, und daraus folgt, dass auch praktisch alle Methoden und alle Arten zu denken irgendwie zugelassen sind. Und deswegen habe ich das mit dem kritischen Pluralismus jetzt so verstanden, dass er meint, nein, es gibt eine ganz, ganz große Vielzahl von Ideen und von möglichen Ideen, aber die Ideen, die eben eine Form von Intoleranz fördern, also wenn ich mir den Voltaire so anschaue, ich habe das dann schon ethisch gelesen, also andere Ideen, Menschen etc. grundsätzlich einschränken würden, die müssen wir von Anfang an rausnehmen.
Ja, und es ist mehr als jetzt in dem Relativismus, wo er sagen würde, das ist so ein Anything Goes und es ist plötzlich einfach alles erlaubt, wenn wir sagen, alle Theorien sind nicht nur zugelassen zu einem Wettstreit, sondern alle Theorien sind gleich wahr, weil es ja auch keine Wahrheit gibt.
Ja.
Man würde sagen, das können wir nicht wollen, weil auch da irgendwann so seine These, der kann man folgen oder nicht, Anarchie ausbrechen würde und es einfach zu Gewalt kommt. Weil dann würde irgendeine Theorie versuchen, mit Gewalt sich über die anderen zu erheben. Und so würde er sagen, das können wir verhindern, indem wir eben dieses kritische Moment einfügen und indem wir sowas wie objektive Wahrheit postulieren und dann sagen, diese Theorien lassen wir alle erstmal gleichberechtigt zu, zunächst, und dann streiten die darum, im Sinne von einer kritischen Diskussion, welche Theorie am nächsten an diese objektive Wahrheit rankommt. Und da wird es eben dann auch passieren, dass Theorien ausgesiebt werden, die sich da eben als ja im Hintertreffen erweisen. Aber eben nicht gewaltsam und auch nicht durch Ausschluss, sondern eben durch eine Elimination in...
Durch rationale Diskussion.
Ja, in so einem Diskurs.
Ich finde es auch sehr charmant, dass er diesen objektiven Wahrheitsbegriff hier setzt und eben sagt, gut Wissen dreht sich darum, sich an die Wahrheit anzunähern und daraus ableitet, dass wir viele Theorien zum Diskurs zulassen und dann aber sagen, durch rationale Diskussion werden schlechtere Theorien ausgesiebt und bessere behalten und mit denen können wir dann wieder weiterarbeiten.
Ja, und da geht er ja auch wieder auf diesen Xenophanes ein, den wir schon erwähnt haben, wo er eben sagt, der hat eigentlich eine absolut bahnbrechende Erkenntnis gehabt, indem er so eine erste Form von Religionskritik gemacht hat, weil es eben damals im griechischen Weltbild einfach als sehr überzeugend galt, dass es eben so ein Götterpantheon gibt mit Zeus und den ganzen weiteren Göttern und das vor allem durch Homer und Hesiod eben allen bekannt war im weitesten Sinne. Und er aber bemerkt hat, es kann eigentlich nicht sein, und er kam auch von so einer ethischen Richtung her und hat irgendwie gesagt, es kann halt eigentlich nicht sein, dass die Götter eigentlich die ganze Zeit nur lügen und betrügen. Die verhalten sich ja eigentlich wie Menschen. Und damit kam er eben drauf, dass die griechischen Götter eigentlich sehr anthropomorphe Götter sind. Also Götter, die vom Menschen her gedacht sind und sich auch so verhalten wie Menschen. Und im weitesten Sinne auch so aussehen wie Menschen. Und kam dann eben auf die Idee, wenn er sich jetzt andere Kulturen anschaut und bemerkt, ah ja, bei denen verhält sich's ja genauso. Die sehen auch so aus wie die jeweiligen Menschen der Kultur. Und bis hin zu, wenn jetzt Tiere Religionen hätten, dann würden die sich auch Götter schaffen, die so aussehen wie sie. Und er hat diese Erkenntnis gemacht und hat gesagt, ja gut, dann kann es ja wohl eigentlich nicht sein, dass das wirklich Götter sind, so wie wir uns Götter vorstellen müssten. Hat dann aber im nächsten Schritt gesagt, das ist aber auch nur eine Theorie. Und das kann keine sichere Wahrheit sein, weil, und das gibt's interessanterweise gibt es ja nur sehr wenig Fragmente von Xenophanes, weil das wirklich so lange her ist und auch seine Theorie sich erstmal nicht durchgesetzt hat, muss man natürlich auch sagen, im Wettstreit der Theorien, weil es ja schon noch wahrscheinlich über 2000 Jahre lang weiter an diesem Götterbild festgehalten wurde, das die Griechen hatten. Aber Xenophanes selber sagt, sichere Wahrheit erkannte kein Mensch und wird keiner erkennen. Über die Götter und alle die Dinge, von denen ich spreche. Selbst wenn es einem einst glückt, die vollkommenste Wahrheit zu künden, wissen kann er sie nie. Es ist alles durchwebt von Vermutung. Das heißt, selbst wenn ich eine Theorie habe, die die objektive Wahrheit wortwörtlich ist, kann ich trotzdem nicht wissen, dass sie die objektive Wahrheit ist.
Aber hat er damit nicht Wahrheit eigentlich abgeschaffen?
Naja, nee.
Er hat Objektivität abgeschaffen. Was heißt das denn dann eigentlich?
Naja, es gibt eine objektive Wahrheit. Ich kann da zufällig drüber stolpern, aber ich kann mir nicht sicher sein, dass es die objektive Wahrheit ist, die ich meine zu wissen.
Also er hat zumindest erreicht, dass wir uns nicht mehr drum streiten, wer von uns jetzt die objektive Wahrheit hat, sondern dass wir uns überlegen müssen, wie sicher ist unser Zugang zu objektiver Wahrheit und dass wir eigentlich darüber den Diskurs führen müssten. Und dieser Diskurs wäre ja dann sowas wie der kritische Pluralismus, den Popper vorschlägt.
Er unterscheidet ja eben auch zwischen einer Wahrheit, die objektiv sein kann. Er schreibt, Wahrheit ist Übereinstimmung dessen, was ich sage mit den Tatsachen, ob ich es nun weiß oder nicht weiß, dass die Übereinstimmung besteht. Und dann weiter sagt er halt aber, und das ist ja das, wo wir es immer mit den Vermutungen gesprochen haben, dass wir aber einfach eigentlich kein richtiges Kriterium für die Gewissheit unseres eigenen Wissens meistens haben. Also, wie das gerade so schon gesagt, es gibt eigentlich nichts, von dem ich dann im Letzten mit Sicherheit auch sagen kann, dass es dann so ist. Vollkommen unabhängig davon, ob es objektiv richtig wäre oder nicht. Also, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil damit wird ja eigentlich die Wahrheitssuche, die wird ja eigentlich in einen komplett sozialen Bereich verschoben.
Ja, aber nicht bei Popper.
Naja, wenn Wahrheitssuche darin besteht, dass wir uns darüber unterhalten, was wir für die besten Theorien halten, dann ist es ein sozialer Vorgang am Ende des Tages. Mögen die Methoden, können ja dann empirisch sein oder Texte schreiben, aber wenn wir sagen, okay, das, was Wissenschaft ist...
Ja, also die Wahrheitssuche ist was Soziales, aber der Wahrheitsinhalt...
Ja, der nicht, der ist objektiv. Aber der ist ja dann sozusagen für das, was wir eigentlich betreiben, fast schon irrelevant, weil wir sagen, dass wir den letzten eh nicht erreichen können. Und das ist so ein Ideal, das wir halt irgendwo hingestellt haben und das versuchen wir halt zu erreichen.
Nee, irrelevant ist der nicht. Der ist sogar ganz zentral, weil er eben diese Theorie des Wissens von Xenophanes ja aufnimmt und sagt, gut, Aussagen sind halt entweder wahr oder falsch. Unser Wissen besteht aus Aussagen. Die Wahrheit ist objektiv irgendwo da draußen. Wir können aber nicht wissen, dass wir sie entweder wissen oder wir wissen sie nicht. Ja. Und dann sagt er eben, ja, deswegen ist unser Wissen immer Vermutungswissen. Aber in unserem Vermutungswissen und durch den Diskurs, den wir betreiben, haben wir einen Fortschritt zu besseren Theorien hin, also näher zur Wahrheit hin.
Also so zumindest in gewisser Weise das Postulat, das er macht.
Genau.
Also er sagt, klar ist und wichtig ist dieser Begriff Vermutungswissen, dass das die Form von Wissen ist, die wir tatsächlich haben. Ich als Person habe Vermutungswissen und zwar immer und über alles, wenn überhaupt. Und dann gibt es Menschen, die auch Vermutungswissen haben und mit denen kann ich mich unterhalten und dann, so Popper, nähern wir uns hoffentlich im besten Fall und auch über lange und mühsame Wege nähern wir uns dann der Wahrheit an.
Ja, was ist ja ein Annähern? Also ich habe zwar eine objektive Wahrheit, die ist da draußen irgendwo, aber die ist ja in dem Sinn nicht als letztes zu erreichen. Also die könnte auch völlig virtuell sein im Letzten, weil ja, die ist ja für den eigentlichen Prozess nicht mehr relevant.
Die ist extrem relevant, weil wir uns ja auf dieser Suche befinden. Wenn wir sagen, dann sind wir wieder im kompletten Relativismus. Wenn wir sagen, es gibt gar keine Wahrheit oder die Wahrheit ist irrelevant, dann ist anything goes und dann hat jede Theorie genau gleich recht. Weil ohne Wahrheit gibt es ja auch keinen Irrtum mehr.
Ja, und dann sind alle Thesen gleich vertretbar und ja, aber das endet in Anarchie und Gewalt.
Aber die Kriterien der Wahrheitssuche sind ja selber in den Theorien gesetzt. Also du kannst ja nicht sagen,
die Kriterien für die Wahrheitssuche schon, aber die objektive Wahrheit ist halt draußen. Ja,
ja, ich verstehe halt das nicht, wo dann das überzeugende Argument dafür im Letzten ist, die anzunehmen. Also ich kann ja die objektive Wahrheit annehmen, wenn ich aber sage, im Letzten ist sie nicht erreichbar, sondern es sind eigentlich soziale Prozesse, mit denen wir uns da auseinandersetzen, wenn wir Erkenntnisse betreiben.
Ne, es ist ein realistisches Weltbild, die Welt da draußen gibt es. Unser Wissen besteht aus Aussagen und unser Wissen ist dann wahr, wenn unser Aussageninhalt mit einer Tatsache in der Welt übereinstimmt.
Ja, das ist schon klar, Manu, aber wir arbeiten halt alle nur immer auf Ebene 2. Ja, so, es gibt Ebene 1, die Wahrheit, aber alles, was wir tun und handeln und eigentlich alles, was wir wirklich machen, findet auf Ebene 2 der Vermutung statt.
Ja, aber es gibt ja eben schon noch die Dimension, die Wirklichkeit und nicht nur die soziale Wirklichkeit. Also ich würde auch sagen, sehr vieles spielt sich in so einem zwischenmenschlichen Bereich ab und in so Institutionen wie Wissenschaft. Aber es ist ja auch irgendwo ein Anwendungswissen und unsere Tatsachen treffen auf die Wirklichkeit zu. Das ist ja auch angewendetes Wissen. Und dann kann ich sehen, welche Theorie vielleicht besser zutrifft als eine andere. Und er hat ja auch ein Beispiel dafür, das nicht so theologisch schon abgehoben ist wie das Götterbeispiel von Xenophanes, sondern er sagt, er schaut ja auch auf sein eigenes Leben zurück, also Popper, und sagt, ihm ging das genauso, dass er auch lange überzeugt von der Newton-Mechanik war, bis Einstein gesagt hat, er hat eine bessere Theorie, die auf mehr Dinge anwendbar ist, die uns im Alltag begegnen. Aber, das hat Einstein gesagt, das ist nur eine Vermutung, diese Theorie, und die wird wahrscheinlich auch wieder widerlegt werden. Und das hat Popper extrem beeindruckt, weil er ihm gesagt hat, erstens, so eine für sicher geglaubte Theorie ist jetzt plötzlich aus den Angeln gehoben worden durch eine andere Theorie. Und die ist auch noch, also der Mensch, der diese Theorie eingeführt hat, ist so humble oder eben intellektuell redlich und bescheiden, dass er sagt, es ist nur eine Theorie und ich erhebe gar nicht den Anspruch, dass die wirklich objektive Wahrheit ist.
Also ob die allgemeine und die spezielle Relativitätstheorie so viel greifbarer sind als Xenophanes Götter, würde ich vielleicht nochmal in Frage stellen. Aber ja, im Wesentlichen gebe ich dir recht.
Es ist nicht so lang her und
das Beispiel ist aktueller, ja. Okay.
Naja, aber sag das, also das illustriert für mich ein bisschen so diesen Struggle, den du gerade hast mit, oder den wir haben mit dem Text. Nämlich, dass man eben sagen, es geht nicht nur darum, dass wir die ganze Zeit diskutieren. Klar, was wir machen in der Wissenschaft ist, dass viel diskutiert wird. Aber es wird eben auch viel ausprobiert, ob diese Theorien wirklich besser zu unserem Erleben passen, auch in einer gewissen Weise. Und da hat sich halt rausgestellt, dass die Relativitätstheorie viele Dinge besser beschreibt und viele Phänomene besser beschreibt als jetzt Newtons Theorie. Aber es eben trotzdem nur Vermutungswissen ist, weil es könnte jederzeit oder es kamen schon neue Entdeckungen dazu, die es wiederum schwierig machen, an der Relativitätstheorie festzuhalten, in der Form, wie Einstein sie geschrieben hat. Und Einstein hat das quasi schon vorausgesehen und gesagt, ja, meine Vermutung wird irgendwann widerlegt werden.
Also das ist ja der spannende Punkt, dass er eben sagt, Xenophanes als auch Einstein haben das Weltbild ihrer jeweiligen Zeit des Vorherrschers ersetzt und beide gesagt, mein neues Weltbild ist auch nur eine Vermutung, die wiederum ersetzt werden kann. Und da Da finde ich auch seine Sokrates-Übersetzung übrigens sehr charmant, dieses sokratische Diktum, ich weiß, dass ich nichts weiß, das ja immer so ein bisschen komisch anmutet, übersetzt er mit, und das finde ich sehr viel charmanter in der Übersetzung, nur der ist weise, der weiß, dass er es nicht ist. Also da kommt nochmal dieses skeptische Element, schimmert da nochmal besser durch, und eben dieser kritische Pluralismus, der eben nicht nur eine Diskussionsplattform für Wissenschaft ist, sondern eben auch eine persönliche Haltung ist, dass man weiß, dass das eigene Wissen auch nur Vermutungswissen ist und das eben eingestehen muss und sagen können muss, ich weiß nicht alles und das, was ich weiß, sind Vermutungen, die revidierbar sind, was dann zu dieser intellektuellen Bescheidenheit führt.
Ja, und es ist ja auch nochmal so gut, dass er diesen Sokrates so übersetzt und dass er auch auf das Weise eingeht, weil er sagt, Weise ist ja hier nicht gemeint mit der Weise, so wie wir es auch zum Beispiel bei den Stoikern hatten, dass der stoische Weise der ist, der nur gesichertes objektives Wissen hat, sondern dass er eben genau sagt, Weise ist derjenige, der sagt, ich habe kein objektives Wissen, ich habe nicht die subjektive Sicherheit, dass mein Wissen objektiv die Wahrheit ist, sondern ich habe Vermutungswissen, von dem ich glaube, dass ich das ganz gut diskursiv verkaufen kann, aber es ist eben nur Vermutungswissen.
Und manchmal gewinnt dann eben auch der rhetorisch Begabtere und nicht die bessere Theorie, ja. Viele Theorien wurden verworfen und zum Beispiel Galilei.
Der rhetorische Begabtere, die katholische Kirche.
Ja, aber es war gesetzter Konsens zu der Zeit, dass eben die Erde im Mittelpunkt des Universums steht, unter allen Wissenschaftlern, und Galilei hatte eine Erkenntnis und also ein Vermutungswissen. Galilei hatte eine Erkenntnis und die Kirche war eben die Institution, die den Streit beigelegt hat im Konsens der Wissenschaft.
Ja, und das ist, glaube ich, genau das, auf was er hier anspielt. Das ist ein super Beispiel dafür. Er sagte, wenn die damals herrschende Hegemonialmacht kritischen Pluralismus gefördert hätte, dann wäre man in einem Wettstreit der Ideen tatsächlich zur Überzeugung gekommen, weil es ja auch tatsächlich beweisbar war, zu der Überzeugung gekommen, dass die Theorie von Galilei besser ist als die anderen Theorien.
Aber Galilei konnte es noch nicht beweisen.
Ja, dann hätte er, um einen weiteren Punkt anzuwenden, hätte er aus der Diskussion lernen können, dass seine Theorie nicht wasserdicht genug ist und beim nächsten Mal, wenn es eins gegeben hätte, das in einer verbesserten Form vorstellen können. Also es wäre auf jeden Fall in so einem Wettstreit der Theorien, hätte es nicht so enden müssen.
Also ich glaube, genau. Das verweist vielleicht auch so ein bisschen darauf, vielleicht merkt man es schon an, dass ich mit dem Text an mehreren Stellen massiv hadere. Nämlich für mich ist einfach irgendwie dieser Übergang zwischen einer Wissenschaftstheorie und einer politischen und sozialen Theorie, den ich da schon sehe, dass er den Versuch zu machen, ist halt einfach an mehreren Stellen sehr unsauber, weil halt die galileische Theorie halt einfach durch Machtprozesse beendet worden ist am Ende des Tages und nicht durch eine Idee davon.
Der war doch genauso ein sturer Hund und hat nicht revidiert.
Naja, ja. Aber das trifft doch genau hier zu. Er sagt ja eingangs, wenn wir diese Form von ethischen Grundsätzen für die Wissenschaft angewendet hätten zu der Zeit, nämlich dass es eben keine Gewalt, keine Unterdrückung und keine Intoleranz geben darf, dann wäre es möglich gewesen, sowas wie kritischen Pluralismus anzuwenden. Und dann wäre man auch zu einem anderen Ergebnis gekommen. Und deswegen sehe ich nicht, dass du jetzt sagst, weil das war realpolitisch damals irgendwie anders. Das ist ja genau die Art von Realpolitik, die er anprangert. Er sagt, die Geschichte des Christentums ist eine Geschichte von Verfolgung und von Fanatismus teilweise. Und genau das sind Dinge, die wir loswerden müssen. Und daran arbeitet er mit dem, was er einfordert.
Also mein Verdacht ist halt schon, dass seine Idee von dem oder der Wissenschaftler schon ist, dass es eher mehr oder weniger isolierte Individuen sind, die dann Erkenntnisse haben und die dann in die Gesellschaft einbringen. Und damit vibe ich halt einfach so überhaupt nicht.
Dagegen wehrt er sich ja auch, sonst würde er keinen kritischen Pluralismus fördern.
Nee, wollen. Du hast dann eine, das ist auch nicht das, was Pluralismus heißt, das ist das, was eine Form von liberalen Pluralismus ist, Manu. Das heißt, dass du ganz viele von diesen Subjekten hast. Was anderes heißt das noch nicht. Damit bist du noch nicht aus der Pluralismuskiste.
Also ehrlich gesagt, sehe ich nicht, wo dein Einwand herkommt, dass er isolierte Individuen will. Er sagt, er spricht literally davon, dass wir selber andere Leute auf ihre Fehler hinweisen sollen und die uns auch darauf hinweisen sollen, dass wir eben zusammenarbeiten sollen an diesen Theorien. Und dazu ruft er auf. Und er sagt, das wurde zu wenig gemacht in der Vergangenheit und das würde die Wissenschaft bereichern. Also ich sehe nicht, wo dieser Vorwurf herkommt.
Ja, der Vorwurf ist der, wenn wir über Wissen reden, dann reden wir über das, was eine Einzelerkenntnis von Subjekten ist, die dann mit anderen Subjekten sich darüber unterhalten, was dann am Ende die rationalste, beste Idee ist. Das ist eine relativ klassische, liberale Idee. So, Punkt. ist ja auch erstmal nichts verwerflich daran. Ich finde nur das immer ein bisschen komisch, weil halt dann irgendwie der Bereich oder die Wissenschaftlerin dann irgendwie da immer sehr vereinzelt gedacht wird. Das ist zumindest so mein Eindruck von dem Text, den er macht.
Ja, aber das macht, ist er, das macht andere, er wirklich nicht, weil er sagt, wir sollen andere auf Fehler hinweisen und sollen uns selber auf Fehler hinweisen lassen. Und er führt ja an dann auch seine drei Prinzipien für Ideengeschichte oder für Wissen an, die er aus diesem erkenntnistheoretischen Komplex entwickelt und die er dann ja auch explizit als ethische Prinzipien bezeichnet, indem er sagt, wir müssen ein Prinzip der Fehlbarkeit etablieren. Vielleicht habe ich Unrecht und vielleicht hast du Recht, aber wir können auch beide Unrecht haben. Dann zweitens das Prinzip der vernünftigen Diskussion, was auch einer Vereinzelung widerspricht, indem er sagt, wir wollen versuchen, möglichst unpersönlich unsere Gründe für und wider eine bestimmte kritisierbare Theorie abzuwägen. Und drittens das Prinzip der Annäherung an die Wahrheit. Durch eine sachliche Diskussion kommen wir fast immer der Wahrheit näher und wir kommen zu einem besseren Verständnis. Auch dann, wenn wir nicht zu einer Einigung kommen. Das widerspricht alles einer Isolierung eines Subjekts oder eines forschenden Subjekts, das alleine für sich einen Ideenkomplex entwickelt, sondern es ist immer Ideengeschichte aller Menschen und wir bewegen uns im Vermutungswissen und dieses Vermutungswissen wird ersetzt durch anderes Vermutungswissen. Aber es ist immer in die Ideengeschichte aller Menschen, noch nicht mehr aller lebenden oder aller heute lebenden Menschen, sondern es ist immer in die Ideengeschichte der ganzen Menschheit eingewoben.
Ja, und ich meine, irgendwo wird es eine kleinste Einheit geben im Prozess der Wissensgenerierung, hinter die man nicht weiter zurücktreten kann. Und ob ich jetzt sage, das ist ein einzelner Wissenschaftler, eine Arbeitsgruppe, ein ganzes Institut oder eben die ganze wissenschaftliche Community, glaube eben schon, das ist ein sehr, also er wird es auf jeden Fall als ein soziales Unterfangen sehen, wie Wissenschaft gemacht wird.
Ja. Und alle, die an Ideen interessiert sind, also basically jeder, der irgendwie Interesse daran hat, also, Wissen zu erlangen oder Wahrheit zu finden.
Wenn du eine ethische Theorie baust, und das ist eine liberalische ethische Theorie, dann ist das letzte Subjekt, ist der Nukleus des Individuums. Das ist das, für das im Letzten die ethischen Grundsätze gelten, das ist das, von dem ausgegangen wird. Und das ist das, was er macht. Ich glaube, da würdet ihr mir zustimmen, oder?
Ja, ich sage,
und ich frage mich halt, ist das jetzt eigentlich die letzte Kategorie, auf der wir irgendwie über Wissenschaft und Ethik nachdenken sollten. So, und das erscheint mir an manchen Stellen einfach nicht so ganz ersichtlich, weil dass seine Argumentation sauber ist, habe ich nicht bezweifelt. Die macht er schön durch. Wenn du halt aber mit den Prämissen, auf denen du es aufbaust, halt nicht vibest, dann werde ich halt mit dem Text am Ende des Tages nicht warm.
Ja, aber kannst du das konkretisieren, was da wirklich dein Unbehagen damit ist?
Also mein erstes Unbehagen ist, dass er irgendwie meiner Meinung nach nicht vernünftig begründet, warum erstmal diesen starken Wahrheitsbegriff einführt. Also warum folgt aus dem Relativismus grundsätzlich erstmal Gewalt und Anarchie? Das sehe ich irgendwo einfach nicht.
Ja, aber das ist ein ganz anderer Punkt.
Gibt es auch andere Theoretiker. Und mein zweites und mein wesentliches Unbehagen ist halt das, dass ich halt nicht weiß, ob es gerechtfertigt ist, zu sagen, Prozesse der Wissensgenerierung sind Prozesse, die im Letzten an einzelnen Subjekten hängen. Oder ob man da nicht irgendwie um die gesellschaftlichen Strukturen nachdenken muss, an denen das eigentlich hängt. Und ja, es gibt immer einen Austausch zwischen diesen beiden Positionen, aber er fängt halt im Individuum an und ich frage mich halt, ist das grundsätzlich, ich sag mal so, der Wahrheit letzter Schluss?
Also ich sehe den Punkt, dass man irgendwie bei Wissenschaften und im Wissenschaftsbetrieb, gerade so wie wir ihn heute haben, natürlich auch viel über Strukturen reden muss, aber ich sehe das auch hier abgedeckt, dass es das ist, was er nämlich auch tun will. Dass er sagt, wir müssen auch genau an sowas arbeiten, dass wir Strukturen aufbrechen, die eigentlich einen Wissensfortschritt hemmen und die auch eben ausschließend wirken und die für Intoleranz sorgen im Wissenschaftsbetrieb. Und dass er das sehr wohl irgendwo auf dem Schirm hatte, indem er eben sagt, er setzt sich ja damit auseinander, was war denn früher so der Berufsethos des Wissenschaftlers, muss man dann vielleicht sogar so hart sagen.
Ja.
Und da ging es eben sehr, sehr stark darum, dass man eben auf gar keinen Fall irgendwie Fehler eingestehen darf, dass man auf keinen Fall irgendwelche neuen Emporkömmlinge irgendwie hochkommen lassen darf in den Wissenschaftsbetrieb, die dann irgendwie die schönen Theorien stören und die überlieferten Glaubenssätze, an die man sich halten will, sondern dass man eben sehr stark nach so Autoritätsargumenten geht und sagt, der hat sich irgendwie das erforderliche Wissen drauf geschafft, der ist jetzt auch einer von uns, der ist jetzt Wissenschaftler und dem müssen wir jetzt irgendwie alles glauben, was er sagt, weil der kennt sich aus auf seinem Gebiet. Sondern er würde ja genau das Gegenteil fordern, eben sagen, solche Strukturen dürfen wir erst gar nicht aufkommen lassen oder wenn es die schon gibt, müssen wir versuchen, die zu zerbrechen, indem wir uns eben auf genau die Dinge besinnen, wie eine Fehlerkultur, dass wir sagen, ich bin fehlerhaft, ich mache Fehler, aber auch alle anderen in dem Betrieb machen Fehler. Und wenn jeder darauf schaut, dann entwickelt er auch automatisch eine gewisse Art von Demut, ist dann aber auch bereiter, auch offener auf andere zuzugehen und die auch mit reinzuholen in diesen Betrieb.
Also ich meine auch, dass er eben dieses Bild der autoritären Wissenschaft, diese altgedienten Knochenherren Professoren, die sagen, ich weiß es, ja, und wenn du noch nicht promoviert hast, dann brauchst du überhaupt keine Meinung zu dem Thema abgeben. Gerade sowas will er ja nicht haben, ja. Eben der autoritäre Herrscher über Wissen, den soll es eben nicht geben, sondern er sagt ja eben, ja, nein, wir brauchen eine Fehlerkultur, weil unser Wissen eben nur Vermutungswissen ist. Wir können uns irren. Voltaire, irren ist menschlich. Aber es ist unsere Aufgabe, Fehler zu vermeiden. Ja, da, also darauf sollen wir schon schauen. Ja. Es ist nicht so, lass mal einfach irgendwas machen und wenn ein Fehler passiert, dann ist es halt so ein kleines Upsala. Ja, sondern,
also Manuel, ich finde das auch alles in den empirischen Wissenschaften, finde ich das auch alles immer recht ersichtlich. Ich frage mich aber, weil irgendwo steckt ja dann eine Form von rationalem Individuum, muss ja da drin auch irgendwie drinstehen. So, das ist ja dann die Kategorie, wonach wir dann auch beschreiben, was Wissenschaftlichkeit ist. Ja. Und dann frage ich mich aber, was mache ich jetzt mit nicht rationalen Individuen? Und historisch wissen wir, dass sich da die Definition einfach immer mal wieder geändert hat. Nämlich sind Frauen zum Beispiel noch nicht so lange nicht rationale, gelten Frauen noch nicht, nehmen wahrscheinlich nicht mal 100 Jahre lang irgendwie als rationale Individuen, weißt du, was ich meine? Und das ist so das Ding, weil ich finde es, auf der einen Seite proklamiert er einen großen Pluralismus und auf der anderen Seite benutzt er allgemeine Kategorien, wo man dann das Gefühl hat, eigentlich walzen die ein bisschen diesen Pluralismus schon wieder nieder. Und ich finde es halt dann schwierig, wenn wir halt einen empirischen Bereich verlassen und beim empirischen Bereich muss man dann auch überlegen, okay, der findet ja auch in der Regel in gewissen Strukturen und in gewissen Meinungen statt, welche Forschung zugelassen wird und welche nicht. Aber das ist halt auch vielleicht mein Fehler, dass ich da irgendwie zu sehr in eine politische Theorie abdriften möchte und eine Kritik des Liberalismus als solchen gerade vollziehe, die vielleicht bei dem Text gerade gar nicht so angebracht ist.
Ja, ich würde nicht sagen, dass das ein Fehler ist, aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, wo du sagst, der setzt zu allgemeine Kriterien an oder Kriterien, die Leute ausschließen würden, wenn seine Kriterien literally sind. Man soll niemanden ausschließen, man soll tolerant sein und man soll beachten, dass man selber Fehler macht. Wen schließt das aus?
Ja, nein, die Sache bei so einer Annahme ist ja, was die Hintergrundannahme ist. Und die Hintergrundannahme ist, dass das nur rationale Subjekte irgendwo können. Ansonsten ist das witzlos, diese Annahme zu formulieren.
Ja, er sagt, das macht rationale halt Subjekte aus, genau, ja, diese Eigenschaften.
Halt, aber dann muss ich mich halt aber fragen, okay, wenn ich das so baue, wer ist dann die Menge der rationalen Subjekte und wer gehört da dazu oder nicht? Das ist so, also, ist einfach
also wenn du jetzt weiter diskutierst, du nicht mehr.
Naja, es ist halt einfach nicht, das ist blöderweise einfach nur eine Grundkritik an Formen von liberaler Theorie. So, das ist jetzt nichts Popper-Spezifisches.
Nee, aber ich finde es auch nicht keine gute allgemeine Kritik, ehrlich gesagt.
Rationale Subjekte sind die, die rational an einem Diskurs teilnehmen können.
Ja, aber die Frage ist halt, wer gilt in einer Gesellschaft, also wer sind die Leute, wo wir sagen, dass sie das können?
Ja, das hat doch der Kilian gerade gesagt.
Ja, er würde sich für sehr allgemeine Kriterien aussprechen, die gelten müssen und mit denen ist man auch nicht unbedingt geboren, sondern die muss man ausbilden, nämlich genau die Formen von, dass man Toleranz zeigt, dass man das auch anwendet, dass man Fehlerkultur hat, dass man sich selber und anderen Fehler zugesteht. Das sind für ihn Kriterien, um am Diskurs teilnehmen zu können.
Also und gerade im Bereich der, also nicht nur im Bereich der Naturwissenschaften, sondern auch in der Philosophie, finde ich seine Kriterien auch immens wichtiger. Wenn nicht irgendjemand mal gesagt hätte, ich entwickle da so eine Rassentheorie, die entspringt meinem Kopf, die ist überhaupt nicht empirisch, ja, aber das ist jetzt sicheres Wissen oder ich verkaufe das als sicheres Wissen, sondern mit dieser Haltung Poppers rangegangen wäre und gesagt hätte, ich vermute, dass es so ist, es kann ganz anders sein, ich kann mich irren, dann wäre im 20. Jahrhundert oder vielleicht auch schon früher einiges anders gelaufen oder hätte anders laufen können zumindest.
Ja, auch da wieder Press X verdaubt, einfach grundsätzlich, weil ja die Leute, die dann das ausgeführt haben und die politischen Entscheidungen getroffen haben und das perpetuiert haben, ja alle keine Wissenschaftler waren.
Ja, es ist ja auch nicht die Formel zur Lösung aller Weltprobleme, die er hier vorschlägt.
Ja, aber die Frage ist halt, wenn ich das so angehe und es halt am Ende irgendwie auf eine Form von Individuum und eine Idee von rationalen, also und einer gewissen Form, ich sage ja nicht mal, dass Popper das macht, ich sage nur, wenn du so operierst, dann sind das die gängigen Kritikpunkte, die du grundsätzlich an sowas haben kannst und wozu sowas führt. Deswegen ist eigentlich eine andere Folge. Eigentlich ist die Folge, die ich jetzt gerade fast versucht habe zu machen, ist, wie viel liberale Theorie verträgt der Wissenschaftsbetrieb? Und worüber Popper aber reden möchte, ist, hey, in dem liberalen Wissenschaftsbetrieb, wie sieht denn da bitte eine ideale Ethik aus?
Die selbstkritische Haltung und die Aufrichtigkeit werden damit zur Pflicht.
Ja.
Ja, das ist doch, also ich sehe dein Problem wirklich überhaupt nicht. Der schreibt doch literally alles auf. In diesem letzten Kapitel hat er 12 Punkte, die dir deine Kritik beantworten. Und er schreibt sogar noch im letzten Absatz des Textes, ich bitte Sie, meine Formulierungen als Vorschläge zu betrachten. Sie sollen zeigen, dass man auch im ethischen Gebiet diskutierbare und verbesserbare Vorschläge machen kann.
Dem würde ich jetzt auch so zustimmen, dass man das machen kann. Ich meine, was ich eher noch sehen würde, was eine, jetzt weniger Kritik, sondern eher so eine Anfrage wäre an den Text oder auch an die Theorie ist, was ich einen interessanten Punkt finde, ist, er sagt ja, um Autoritäten zu untergraben in der Wissenschaft, also zu Recht zu untergraben, weil er die ja auch gar nicht da haben will, sagt er ja, dass es so viel mehr Vermutungswissen generiert wird momentan und das so viel schneller geht, dass eigentlich keine Einzelperson mehr all dieses Wissen haben kann. Also deswegen so eine komplette wissenschaftliche Autorität oder Koryphäe eigentlich gar nicht mehr möglich ist und obsolet geworden ist im heutigen Wissenschaftsbetrieb. Und dass wir irgendwie eben schauen müssen, wie holen wir dieses ganze neue Vermutungswissen ein, das irgendwie neu generiert wird. Und da würde mich interessieren, oder da würde ich eben schon einen Punkt sehen, den man dann irgendwie als strukturell irgendwie betrachten kann im heutigen Wissenschaftsbetrieb, dass zunehmend dieses neu gewonnene Wissen eben sehr, sehr teuer erworbenes Wissen ist, also monetär teuer erworbenes Wissen ist. Also wenn ich jetzt mir anschaue, was an so einem Teilchenbeschleuniger gearbeitet wird, da wird sehr, sehr viel neues Wissen generiert, das zu neuen Theorien führt, das dann andere Theorien ablöst. Aber halt immer auch die Frage ist, so zu welchem Preis und wer fördert das? Also da sehe ich dann vielleicht so einen Punkt, wo man irgendwie sagen muss, dass es hat auch eine soziale und eben auch wirtschaftliche Komponente. So, wer hat das Interesse daran, die in seinen Augen beste Theorie zu fördern? Und ist das dann wirklich noch in dem Sinne das, was sich Popper vorstellt, unter einem kritischen Pluralismus?
Nein.
Man muss ja schon auch die Mittel haben, seine Theorie irgendwie zu formulieren. Und das sehe ich halt irgendwie, dass das in den heutigen Wissenschaften immer schwieriger und teurer wird.
Ja, also das ist so, aber auch dazu hat er ja einen Punkt, wenn er sagt, wir müssen uns klar werden, dass wir andere Menschen zur Entdeckung und Korrektur von Fehlern brauchen und sie uns, insbesondere auch Menschen, die mit anderen Ideen in einer anderen Atmosphäre aufgewachsen sind, auch das führt zu Toleranz. Ja. Also wir sollten Wissenschaft nicht durch monetäre Zwecke gatekeepen, ja. Das wäre vollkommen fatal für Poppers Theorie.
Ja, ich denke auch, dass wir es nicht sollten. Ich sehe nur, also da am ehesten noch irgendwo ein Problem, dass man sagt, die Theorien, die wir haben, die treten nicht unbedingt gleichberechtigt an in diesem Wettbewerb, weil halt manche massiven Vorschuss haben durch Finanzierungen zum Beispiel. Und das ist ja was, was man im Wissenschaftsbetrieb irgendwie auch sehen kann. Dass halt gewisse Felder, die von gewissen Interessengruppen gefördert werden, da sehr schnell die Nase vorn haben bei Forschungen. Und dass man da vielleicht irgendwie ein Update der Theorie bräuchte in die Hinsicht.
Ich finde da auch noch dazu interessant, dass praktisch Wissenschaft irgendwie ein bisschen zu erfolgreich ist, was du auch schon gesagt hast. Also mit jeder Lösung, die man für ein Problem hat, entstehen auf einmal 5 Millionen neue Probleme, was ja auch zu dieser Bescheidenheit ja irgendwie auch ermutigt. Aber wollen wir noch mal irgendwie ganz kurz sagen, was wäre jetzt eigentlich Poppers Idealbild einer Wissenschaftlerin im Sinne von Verhalten und Ethik?
Ja, ich würde sagen, das haben wir jetzt auch in der Diskussion auch schon oft irgendwo auf den Punkt gebracht, aber ich meine, ganz zentral geht es eben darum, einzusehen, dass man selber fehlbar ist und dass andere fehlbar sind und dass man dieses Wissen, das man da hat, anwendet auf die Wissenschaft. Und dass man dazu noch diesen Grundsatz von, wie auch immer wir den jetzt akzeptieren wollen, dass es objektive Wahrheit gibt und dass objektive Wahrheit nicht mit dem übereinstimmt, was ich für wahr halte, also meinem Vermutungswissen. Und das sind die zwei Grundsätze, die man hat und wohin soll die Reise gehen? Es soll sein eine Reise hin zur Wahrheit. Und das sind, glaube ich, so die drei zentralen Dinge. Und wenn man die hat, dann kann man eigentlich nicht mehr viel falsch machen.
Ja, und diese Reise ist gekennzeichnet durch eine vernünftige Diskussion, durch diesen kritischen Pluralismus und eben durch die Fähigkeit zur Selbstkritik und das Eingestehen der Fehler oder der Fehlbarkeit, die du eingangs angeführt hast.
Also Wissenschaftlerinnen sind im besten Fall antiautoritäre Wahrheitssuchende.
Genau.
Ja, sowieso Sokrates.
Und in diesem Sinne würde ich an dieser Stelle dann auch die Folge beenden. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören so viel Spaß wie wir beim Diskutieren. Und ciao, bis zum nächsten Mal.